Der Flop ist immer einkalkuliert. Also man darf ja immer nur so weit gehen, wie man das dann selber auch im negativen Falle aushalten kann. Das habe ich ja nun bei dieser Juncker-Pleite erlebt. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja für viel mehr Geld gebürgt, was ich gar nicht hatte.
Das sagt Lars Meyer, Geschäftsführer einer PR-Agentur und Künstlermanager in Hamburg. Dass er heute mit seiner Wird-schon-klappen-Mentalität in Hamburg so erfolgreich ist, hat er auch Harald Juncker zu verdanken, wegen dem er mit Mitte 20 erstmal einen Berg Schulden hatte. Aber das hört ihr gleich. Ich bin Anja Bolle und freue mich, dass ihr zuhört.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Eigentlich war es nur ein normales Interview, das Lars Meyer Mitte der 90er mit Harald Juncker geführt hat. Und dann hat er den Sänger und Entertainer eingeladen, in seiner Heimat Stadthagen ein Konzert zu spielen. Zudem kamen allerdings nur 200 statt wie geplant 1200 Menschen. Lars Meyer hatte danach 130.000 Mark Schulden. Die hat er mit Jobs in Hamburg abgestottert. Denn Harald Juncker hatte ihm gesagt, geh in die Großstadt und werde Künstlermanager. Da hatte Juncker wohl den richtigen Riecher, denn heute ist Lars Meyer unter anderem Künstlermanager in Hamburg. Außerdem organisiert er mit seiner PR-Agentur Gute-Leute-Fabrik Events wie Keiner kommt oder Einer kommt, Solidaritätsaktionen während der Corona-Pandemie für die Hamburger Kulturszene und für die Pflegekräfte. Und das sind nur einige Beispiele. Er engagiert sich so viel und hat so viele Ideen, dass manche den Eindruck bekommen könnten, sein Tag ist länger als 24 Stunden. Aus eigener Erfahrung sagt er heute, 2 von 3 Ideen floppen, aber wenn die dritte klappt, ist das nicht schlimm. Was er aus diesen Flops lernt, erzählt er uns heute. Herzlich willkommen im Flopcast, Lars Meyer.
Moin, moin.
Das, was du heute in Hamburg machst, hat ja mehr oder weniger mit dem Rat von Harald Juncker angefangen. Deswegen lass uns doch direkt über diese Fast-Pleite-Erfahrung als erstes mal reden. Wie war das damals? Du hast Harald Juncker zu einem Interview in Hannover getroffen und dann hast du einfach mal gefragt, wollen Sie nicht mal in Stadthagen auftreten?
Es gab noch eine Zwischenstufe tatsächlich. Ich habe ihn getroffen zum Interview. Wir waren uns total sympathisch. Also ich kann das von meiner Seite aus sagen und irgendwie hatte er auch einen Draht zu mir. Und ich glaube, ein paar Monate später haben Kunden von mir eine Idee gesucht für ihr 75-jähriges Firmenjubiläum. Das waren 2 sehr unterschiedliche Firmen, die das irgendwie zusammenlegen wollten. Und ich hatte den Gedanken, wir könnten doch Harald Juncker zu einer Autogrammstunde holen. Also das hat man damals gemacht. Heute wäre es wahrscheinlich eine Selfie-Stunde. Und er kam dann, bekam Geld dafür natürlich. Und es war so, dass am frühen Morgen, ich glaube, es sollte mittags sein, aber am frühen Morgen waren schon mehrere hundert bis tausende Leute auf dem Stadthäger Marktplatz, die darauf warteten, dass die Autogrammstunde begann. Und wir mussten relativ schnell reagieren, weil wir gemerkt haben, wir können die alle gar nicht in den Laden lassen. Das wird gar nicht funktionieren. Also haben wir das umfunktioniert. THW oder Feuerwehr haben noch eine Bühne aufgebaut. Und ich habe schlussendlich Harald Juncker dann interviewt. Es waren viele tausend Leute dann da. Also der ganze Marktplatz war bevölkert. Und mein Grundgedanke war, wenn doch zu so einer Gelegenheit so viele tausend Leute kommen, dann sollte man doch hier auch mal ein Konzert machen. Stadthagen ist jetzt keine Kulturmetropole. Die dortige Festhalle ist fast legendär im negativen Sinne. Ich lernte irgendwann vor einigen Jahren Otto Waalkes kennen, dem ich erzählte, dass ich ihn in den 70ern irgendwann als kleines Kind in der Festhalle gesehen habe. Und er konnte diese Festhalle genau beschreiben und sagte, ach, das ist doch so ein hässliches Teil mit Waschbetonsteinen außen. Und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, weil das war 25 Jahre später. Und was relativ sicher immer funktionierte, war Volksmusik. Das war natürlich nicht meine Idee von Kultur. Und deswegen wollte ich dem mal ein bisschen was entgegensetzen. Mal was mit Geschmack und tolle Kultur. Und dann habe ich dieses Konzert organisiert. Und es kamen viel zu wenig Leute.
Ja, aber man könnte ja meinen, wenn schon zur Autogrammstunde so viele Leute kommen, dann ist so ein Konzert ja auf jeden, also ja, ist ja eigentlich garantiert, dass das klappt. Dann kamen aber ja 1000 Leute weniger als erwartet. Was ist da schiefgelaufen?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe ja, also es ist ja jetzt schon fast 30 Jahre her und ich könnte nicht benennen, wo der größte Fehler ist. denn wir hatten ausreichend Plakate, die Preisgestaltung war sehr in Ordnung. Also wir haben jetzt keine völlig, also wir haben Preise gehabt, zu denen man heute wahrscheinlich nicht mal ins Molotow gehen könnte oder so hier in Hamburg. Es war alles eigentlich angerichtet, nur die Leute haben keine Karten gekauft. Wir haben ganz viel Presse gehabt, weil das war natürlich auch eine Sensation, dass Harald Juhnke nochmal nach Stadthagen kommt. Ja, ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr erfahren.
Hat das Konzert denn dann vor 200 Leuten stattgefunden?
Ja, okay. Natürlich. Es wurde, die ganze Sache wurde noch teurer bzw. noch schlimmer. Der Harald Juhnke trat ja mit einer Band auf und der Hauptpianist, der hatte sich im Ort geirrt. Er fuhr nicht nach Stadthagen, sondern in die Stadt Hagen. Die liegt in Nordrhein-Westfalen und das Konzert fing ungefähr anderthalb Stunden später an. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen, als allen dann ein Prosecco oder ein Freibier irgendwie auszugeben. Das heißt, die tranken dann erstmal anderthalb Stunden genüsslich auch das noch auf meine Kosten. Ich wusste mir aber nicht anders zu helfen und dann hat das Konzert halt später angefangen.
Ja, aber so kann man die Leute auch bei Laune halten. Wie hat denn Harald Juhnke reagiert?
Der war tatsächlich fast väterlich zu mir. Der hat das natürlich mitbekommen. Es war im Nachgang, platzte der Scheck noch, mit dem ich ihm den bezahlen wollte, weil ich damals überhaupt gar kein Gefühl hatte, was eigentlich passiert, wenn ein Konto überzogen wird oder ähnliches. Das heißt, der Verrechnungsscheck, den ich dem Manager mitgab, der platzte und es kam irgendwann ein paar Tage später der Anruf von dem Manager. Und der sagte, dass er nur auf Intervention von Harald Juhnke jetzt mal ein bisschen milder wäre mit mir und wir jetzt mal eine Lösung finden sollten. Weil ansonsten ist es ja eine Straftat, einen Scheck auszustellen, der nicht gedeckt ist.
Wie kam das dann, dass dieser Tipp von Harald Juhnke kam, Wertkünstlermanager, wenn du ja einem geplatzten Scheck ja vielleicht nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen hast.
Ja, den Tipp hat er mir vorher gegeben. Und zwar hatte er sogenannte Off-Days von seiner Tour. So kam es überhaupt auch zu einer Möglichkeit und der Lücke im Terminkalender. Und er war nicht ein Tag in Stadthagen, sondern zwei Tage. Und wir haben uns halt an dem Tag zuvor, haben wir uns relativ lange, weil Harald Juhnke hatte so eine derartige Popularität, der konnte jetzt nicht einfach durch eine niedersächsische Kleinstadt laufen. Also war er im Hotelzimmer und ich habe ihn da besucht. Und wir haben zusammen gegessen und getrunken und also Wasser, das muss man immer dazu sagen, weil den Gag gab es immer, weil Harald Juhnke ja Alkoholiker war und immer wieder auch das Problem hatte, dass die Leute glaubten oder ich hatte dann ja auch das Problem, dass er gar nicht kommen würde, weil er wieder vielleicht irgendwo einen Absturz hatte. Aber so saß ich mit ihm im Hotelzimmer und dann haben wir gesprochen und er war der Meinung, dass ich mit meinem Tatendrang und den Ideen das in der Provinz nicht lange aushalten könne. Ich solle doch bitte in die Großstadt gehen. Er schlug natürlich Berlin vor. Ich hatte aber einen anderen väterlichen Freund, der mich dann nach Hamburg lockte. Und da haben wir uns sehr viel ausgetauscht und er hat mich gefragt, was ich denn so könne und was ich so mache und so weiter. Ich habe damals ja auch noch ein Magazin herausgegeben mit Viva Schaumburg und es hat mir ja vor allen Dingen Spaß gemacht, Leute zu beraten und Kultur hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und deswegen gab er mir diesen Tipp, Künstlermanager zu werden. Ich wusste nicht, was das ist. Ich kannte dieses Berufsbild nicht. Ich dachte immer, dass die Stars von ganz alleine irgendwie in die Zeitung kommen beziehungsweise ihre Verträge selber machen. Aber mittlerweile weiß man ja durch auch Medienberichterstattung, wissen das heute 20-jährige Leute schon, dass das anders ist. Und ja, ich habe mich dann informiert darüber und irgendwie fand ich das eine tolle Angelegenheit. Und so ist es dann ja auch 2 Jahre später gekommen, 1998, habe ich dann Lars Meyer Management und PR gegründet.
Nach dem Konzert hattest du aber erstmal 130.000 Mark Schulden. Das sind heute umgerechnet 115.000 Euro so ungefähr. Weißt du noch, wie du dich damals damit gefühlt hast? Hat dir das große Sorgen bereitet?
Es war schrecklich. Es war wirklich rundum schrecklich. Es hatte körperliche Einflüsse. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war voller Scham, auch meiner Mutter gegenüber, die mir gesagt hat, wenn du dein Studium abbrichst, ich werde dir nie helfen, wenn du mal Probleme kriegst. Und ich habe sie dann auch nicht gefragt, aber dass ich da ein Problem habe, das hat sie dann irgendwann auch mitbekommen, weil regelmäßig, bis ich so diese ganzen Kleinteiligkeiten geklärt hatte mit Schuldnern, standen halt auch 2-3 Mal schon Gerichtsvollzieher Erzieher vor der Haustür. Und das war alles rundum. Das war, ich weiß gar nicht, wie ich diese Zeit überstanden habe. Einige haben tatsächlich gesagt, das wäre fast ein Wunder gewesen, dass ich da so durchgekommen wäre und keine Idee hatte, vielleicht meinem Leben ein Ende zu setzen oder ähnliches, weil die das natürlich auch teilweise hautnah erlebt haben, wie es mir da ging. Aber ich habe irgendwann, ich weiß nicht, nach ein paar Monaten habe ich dann mein Kämpferherz wieder gefunden und habe gesagt, so, jetzt muss das geregelt werden. Und es gab damals einen Bankvorstand bei der örtlichen Bank, der sehr viel Vertrauen in mich gesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf, wir erweitern den Kontorahmen. Also ich schilder das jetzt relativ vereinfacht. Wir erweitern den Kontorahmen. Das ging damals noch. Da gab es noch kein Basel II oder ähnliche Geschichten. Und dann hatte ich diesen Kontorahmen von, sagen wir mal, 130.000 Mark. Und den konnte ich dann nach und nach zurückzahlen, was mir dann auch 4 Jahre später, beziehungsweise 99, 2000 gelungen ist. Ich bin zu dem Bankvorstand gegangen und habe ihm die letzte Mark habe ich ihm quasi auf den Schreibtisch gelegt. Das war ein sehr schöner Moment.
Das glaube ich. Wie bist du denn aus den Schulden wieder rausgekommen?
Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe sehr viele Ideen entwickelt. Ich bin ja damals zur Hamburger Morgenpost gegangen, mit denen ich heute immer noch arbeite. Und da hat's damals habe ich als Boulevardreporter gearbeitet. Ich war so ein bisschen für die Hamburger Society zuständig, habe aber mit dem damaligen Chefredakteur Matthias Döpfner, heutiger Vorstand von der Axel Springer AG, abgemacht, dass ich frei bezahlt wurde, weil es war völlig klar für mich, das habe ich ihm ja damals nicht gesagt, ich müsse mehr als das Geld verdienen, was ich bei der Mopo verdiene, und dann bin ich sehr rege gewesen, habe mich natürlich erstmal akklimatisieren müssen hier in Hamburg, habe auch festgestellt, dass wenn ich die Wäsche bei Mutti nicht mehr waschen lasse und sie mir auch kein Essen mehr kocht, dass Hamburg doch teurer ist als eine niedersächsische Kleinstadt. Das heißt, das Geld, das reichte eigentlich hier hinten und vorne auch nicht. Ich bin mehrfach auf der Straße stehen geblieben mit leerem Tank und so, wirklich absurde Situationen, diese berühmte Phase, wo man nur Tütensuppe isst, die kenne ich nur zu gut, weil es für mehr nicht reicht. Und das war eigentlich fast noch die schlimmere Phase als die, die ich in Stadthagen erlebt habe, weil es war so total bigott. Auf der einen Seite war ich in dieser Glamour-Welt und habe darüber geschrieben, und auf der anderen Seite, wenn ich nach Hause kam, hatte ich keine Kohle und keine Suppe und so weiter. Und ich habe es dann hingekriegt. Ich hatte einfach Glück. Ich habe die richtigen Leute kennengelernt, die an meine Ideen geglaubt haben, an meine Beratung geglaubt haben. Und Ende der 90er kam dann ja so das Internet auf und die große Blase, wo alle sich da reinstürzten. Und ich hatte dann 1, 2 sehr, sehr attraktive Mandate in diesem Bereich, wo ich im Grunde mein Entertainment-Wissen aus dem Fernsehbereich beziehungsweise dann auch aus dem Journalismus damit einbringen konnte. Und dann waren meine Probleme Gott sei Dank relativ schnell Schnee von gestern, weil ich meine, als ich in Stadthagen weggegangen bin, habe ich mich schon darauf eingestellt, dass das mindestens 10 Jahre dauern wird irgendwie.
Du hast dann ja als Journalist gearbeitet, Boulevardreporter, ja, hast du gerade erzählt. Harald Junge hatte dann Künstlermanager schon so in den Topf geworfen an möglichen Jobs. War Journalist aber erstmal dein Traumjob? Wolltest du das immer werden?
Nee. Ich wollte, in der Abi-Zeitung steht, dass ich Steuerberater werden möchte. Und okay. Ich bin auch zur Uni gegangen, nach Hannover. Wirtschaftswissenschaften habe ich da studiert, allerdings nur bis zum 4. Semester, weil mich die Selbstständigkeit einfach angetrieben hat. Ich habe immer mehr morgens die Idee gehabt, gehe ich jetzt zur Uni oder fahre ich zum Kunden, und ich bin dann immer häufiger zum Kunden gefahren. Die Abi-Zeitung ist im Grunde dieser Nukleus gewesen, dass ich überhaupt dieser Urknall, dass ich dann Journalist geworden bin. Das konnte ich mir nie vorstellen, meine Deutschlehrer im Übrigen auch nicht. Ich habe irgendwann mal 10, 15 Jahre später auf einem Abi-Treffen meinen Deutschlehrer getroffen, und er meinte, ich hätte doch dafür, dass er mir immer nur eine 3 oder eine 4 gegeben hat, eine erstaunliche Karriere gemacht. Ich antwortete ihm darauf, dass das möglicherweise doch auch an ihm gelegen haben möge, dass er nicht meine Fähigkeiten rausgekitzelt hat. Also, ich habe ganz viel Spaß gehabt, aber auch Das hätte ich mir ja nicht vorstellen können. Nur dadurch, dass diese Idee des Künstlermenschers da war, war ja klar, ich musste die Branche kennenlernen. Und da war Journalismus eine gute Möglichkeit, weil ich in diesen 2 Jahren bestimmt gut 200-300 Interviews gemacht habe, wo ich die unterschiedlichsten Leute kennengelernt habe. Und ich sag mal, wenn ich vielleicht eine Viertelstunde mit den Leuten gesprochen habe bei so Interviewterminen, dann habe ich auch immer noch mal so 3-4 Minuten abgeknipst und mir erzählen lassen, wie die denn aufgestellt sind. Dass dieses System des Künstlermanagers war da noch nicht so verbreitet. Ich habe zum Beispiel mal mit Birgit Schrowanger ein Interview gemacht in ihrer Maske vor der Sendung, kann man sich heute auch nicht vorstellen. Die hat ja damals, sie war quasi die Quotenqueen bei RTL damals, und ich habe sie dann gefragt, wo ich ihr das Interview denn hinschicken soll, weil ich wollte es ja, dass sie das gegenliest, und sie sagte nur, nö, ich kaufe mir dann die Bunte, ich lese das dann ja. Also heute wird man auch kein Interview mehr machen können, ohne dass nicht noch 3 Leute drauf gucken, der Jurist, der Manager und vielleicht auch der Prominente. Es wurde dann ja in den Jahren doch irgendwann auch sehr absurd, dass Interviews komplett umgeschrieben wurden oder.
Brauchte es am Anfang deiner Karriere denn diesen Flop mit dem Konzert, der dich dann auf deinen jetzigen Weg gebracht hat?
Unbedingt. Ich würde jetzt wahrscheinlich immer noch in Stadthagen sein. Nee, also das hatte ich ja abgeschlossen. Ich würde wahrscheinlich jetzt noch ein Magazin machen, und wie es mit Umprint steht, das wissen wir. Wahrscheinlich wäre die Pleite einfach nur später gekommen. Aber ich bin total froh, und ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich in Stadthagen bin, wenn ich da auch wieder wegfahre. Also wenn ich weiß, ich habe hier mein Leben in Hamburg mit Kultur, das ist ein ganz wichtiger Antrieb. Zumindest für mich die Möglichkeit zu haben, jeden aktuellen Film irgendwo im Kino zu gucken, die besten Theater Deutschlands hier in dieser Stadt zu haben und so weiter und so fort. Also in Stadthagen gab es ein Kino, das hatte 2 Kinosäle, und dann musste man, wenn man einen Arthouse-Film gucken wollte, musste man darauf warten, dass der im Zweifelsfall sonntags morgens um 12 irgendwann gezeigt wurde.
Wie kam es dann dazu, dass du neben deiner Künstlermanager-Agentur dann auch eine PR- und Kommunikationsagentur hast jetzt mit der guten Leutefabrik?
Also das lief damals schon parallel. Es war klar, wenn ich, also ich habe als freier Journalist schon unglaublich viel Geld verdient. Also befreundeten Journalisten stehen jetzt noch die Tränen in den Augen, wenn ich denen sage, wie viel ich damals für Interviews bekommen habe. Und es war so, dass ich mir natürlich überlegen wollte, dass ich ja nun nicht wieder in ein System zurückfallen wollte, wo ich kein Geld hatte. Und ich, das geschah ja auch 1998, da musste ich ja noch Geld auch verdienen, um die Schulden abzutragen. Und deswegen habe ich neben dem Management auch eine Marketingberatung eröffnet, beziehungsweise die lief eigentlich weiter, so wie ich sie in Stadthagen auch schon gegründet hatte. Ich war tatsächlich in meinem ganzen Leben nie Inhaber einer Lohnsteuerkarte. Also ich war immer irgendwie selbstständig. Und das musste ich machen mit der Marketingberatung, weil man mit Management am Anfang bei MTV-Moderatoren einfach noch nicht so viel Geld verdienen konnte. Und da war es dann ganz gut, dass ich doch ganz gute Kunden hatte, die mich für meine Ideen ganz gut bezahlt haben.
Was würdest du denn dann sagen, war auch so ein bisschen der Antrieb, dass du so viel gearbeitet hast, dass du die Schulden hattest, die du abbezahlen musstest, oder dass du generell jemand bist, der einfach viel macht?
Ich glaube, ich war schon immer jemand, der viel macht. Das würden jetzt meine Lehrer nicht so bestätigen, was die schulischen Leistungen angeht. Aber ich habe auch schon damals in der Schulzeit schon sehr, sehr viel nebenbei gemacht, im Sinne von, dass wir auch Streiks organisiert haben oder dass ich auch mitgeholfen habe, Konzerte mit zu organisieren. Also das war, also das Harald-Junke-Konzert war jetzt nicht das erste Konzert, was ich in meinem Leben organisiert habe. Da ging es dann aber eher so um kleine Punkbands und so. Also ich wollte schon immer irgendwie meine Umwelt so verändern, dass ich es gut fand oder dass es auch andere gut finden. Und der Antrieb war in der Zeit definitiv, dass ich von diesen Schulden runterkomme. Wenn ich mir angucke, mit welcher Leichtigkeit Leute Privatinsolvenz anmelden, dann irritiert mich das immer. Das ist ihr gutes Recht, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es heutzutage, aber ich glaube, das wäre wirklich für mich nie in Frage gekommen, weil ich glaube, dass ich da auf einem sehr gesunden, sehr ehrlichen Boden meine Werte entwickelt habe. Das heißt, Versprechen einhalten, und wenn man sich was leiht, dass man das dann auch zurückgibt, und zwar pünktlich. Und das ist natürlich in der Zeit total erschüttert worden.
Ja, und wenn man dann mit dem, was man gerne macht, auch noch Geld verdienen kann, ist es ja eine Win-Win-Situation. Du hast nebenbei dann auch noch mit dem N-Club eine Plattform für Nachhaltigkeit ins Leben gerufen und hast auch den Verein Mensch Hamburg gegründet. Was machst du mit diesen Projekten, was du als PR-Manager und Kommunikationsexperte dann nicht machen kannst?
Ich gebe natürlich ganz viel von meinem Glück ab, sage ich mal, denn ich glaube, das ist alles nicht nur Können im Leben, sondern man muss auch im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen und das ist ja manchmal Glück, ob man links oder rechts rumgeht, ob man sich für eine bestimmte Person entscheidet oder gegen eine Person auch in so Bewerbungsprozessen, das finde ich immer wieder total schwierig. Und ich kann da gestalten. Also das sind ja, wenn ich PR mache, dann trommel ich für jemand anderen. Dann finde ich die Produkte gut, weil sonst kommen sie als Kunde nicht in Frage. Aber ich sag mal, wenn ich das Mau Mau Masters in der Spielbank Hamburg organisiere, wo Prominente dann Mau Mau miteinander spielen, dann ist das genau meine Art von Humor und dann ist das genau der Gestaltungswille, dem ich gerne nachgebe.
Passt das alles in eine 40-Stunden-Woche?
Nein, nee. Aber das stört mich auch gar nicht. Das stört andere wiederum, für die ich dann manchmal zu wenig Zeit habe in meinem Umfeld. Oder die glauben, ich würde irgendwann umkippen. Das ist jetzt in der Zwischenzeit schon einmal passiert im letzten Jahr. Insofern achte ich da ein bisschen mehr drauf, versuche tatsächlich meine Tage ein bisschen anders zu strukturieren, aber nichtsdestotrotz hält es mich nicht davon ab, Sachen zu tun, wenn sie denn notwendig sind. Also wir haben im letzten Jahr Hamburg steht still organisiert als quasi Mahnpunkt zum russischen Überfall auf die Ukraine. Am 24. Februar haben wir den ganzen ÖPNV in Hamburg zum Erliegen gebracht, aber bewusst nicht, wie es sonst manchmal passiert. Und viele andere Institutionen haben daran teilgenommen, um ein Zeichen zu senden in die Welt, dass das nicht in Ordnung ist und an den Krieg zu erinnern, weil das ist ja das Problem der heutigen Schlagzeilen. Sie versickern immer ganz schnell dann hinter neuen und das haben wir in diesem Jahr dann wieder gemacht. Und das ist dann ja auch der Punkt, wenn etwas erfolgreich ist, dann hat man beim ersten Mal so viel Erfahrung gesammelt, natürlich auch beim Organisieren, beim Nein sagen und so weiter, dass es beim zweiten und dritten Mal viel einfacher ist. Und so ist das jetzt quasi dann auch schon eine feste Institution, weil meine Grundidee letztes Jahr war, ich hatte die Idee erst 5 Tage vor dem Kriegsausbruch, ich wollte eigentlich alle Ampeln auf Rot machen hier in Hamburg. Da habe ich aber nur ein Lächeln von unserem Verkehrssenator Agnes Tjax kassiert, als ich ihn anrief, weil er sagte, nee, das geht nur bei James Bond, das geht hier nicht. So, und dann haben wir das mit Bussen und U-Bahnen gemacht.
Du hast ja auch schon mal mit uns von Detektor FM gesprochen und zwar mit meinem Kollegen Christian Bollert im Brand 1 Podcast. Da erzählst du auch ausführlich von deinem Engagement und deiner Motivation und auch von den Events, wie jetzt Keiner kommt oder auch Hamburg steht still. Wenn man dir dabei zuhört, wird auch schnell klar, dass du ein vielbeschäftigter Mensch bist und dass dir das alles sehr, sehr viel Spaß macht. Aber geht nicht auch manchmal was unter, wenn man, ja, wie man so schön sagt, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt?
Ja, bestimmt. Und dieses auf mehreren Hochzeiten tanzt, das erlebe ich für mich gar nicht, weil ich tatsächlich die Sachen, die ich mache, mache ich sehr konzentriert dann hintereinander. Also auch am Tage aufgereiht. Und insofern, ich bin zum Beispiel niemand, der sich am Abend für 3 Partys anmeldet und dann versucht, die beste Party zu finden, und sondern ich gehe immer nur auf eine und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich da wieder weggehe. Und genauso ist es bei Projekten auch, und da bin ich sicherlich jetzt auch schon viel geordneter. Von außen mag das manchmal so aussehen und ich gebe zu, meine Kolleginnen und Kollegen sehen das vielleicht auch manchmal ein bisschen anders. Es wird manchmal ein bisschen viel, aber es gibt auch ausreichend Phasen, wo wir dann wieder ein bisschen entspannter sein können. Und also gerade in so Phasen, wo ich letztes Jahr für mich viel zu lange im Krankenhaus gelegen habe, kommt dann natürlich auch künstlich Ruhe rein, ist ja klar.
Du hast ja schon gesagt, du versuchst jetzt auch mehr auf dich zu achten. Was gibt's denn sonst noch für Dinge, die du auch vielleicht aus dieser ersten Pleite damals gelernt hast, die dir heute auch noch helfen?
Oh, also ich glaube, ich würde überhaupt gar nicht so sein, wenn ich das nicht alles so erlebt hätte. Auch natürlich der Ortswechsel, weg von Familie und Freunden und so weiter, hat mich viel selbstständiger werden lassen. Ich weiß gar nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich dann mich noch weiter von Mutti hätte bekochen lassen, noch viele Jahre. Nichts gegen das Essen von Mutti im Übrigen. Aber ich glaube, ich habe keine Angst mehr. Ich bin angstfreier geworden, weil ich glaube, die schlimmste Situation in meinem Leben wirtschaftlich gesehen habe ich hinter mir, gehe in Projekte auch anders rein und ich glaube auch, dass ich einen ganz anderen Überzeugungsdrang habe, bestimmte Sachen mit Leuten zu besprechen. Manchmal braucht es halt doch mehr Argumente. Offensichtlich hat ein guter Preis und viele Plakate und gute Presse damals für Harald Juhnke und das Konzert nicht ausgereicht. Deswegen versuche ich vielleicht immer noch mal auch bei der Argumentation im PR-Bereich ein, zwei Argumente mehr zu liefern.
Schwingt denn, wenn man dann sich in neue Projekte stürzt, auch viel recherchiert, viel Zeit ja auch investiert, man oft auch dann Geld, immer auch ein bisschen der Gedanke mit, was ist, wenn das floppt?
Ja, natürlich. Also das muss ich ja einkalkulieren. Der Flop ist immer einkalkuliert. Also man darf ja immer nur so weit gehen, wie man das dann selber auch im negativen Falle aushalten kann. Das habe ich ja nun bei dieser Juhnke-Pleite erlebt. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja für viel mehr Geld gebürgt, was ich gar nicht hatte. Und das sollte man immer mit einkalkulieren. Das ist ja zum Beispiel auch der Punkt, was mich so verwundert an der Bundesregierung, dass die das Bundesverfassungsgerichtsurteil überhaupt nicht einkalkuliert haben, dass das vielleicht auch gegen sie laufen könnte. Also das schmerzt mir förmlich und das tut mir richtig weh, wenn ich sowas sehe, weil die sollten ja eigentlich Vorbilder sein und da sind sie alles andere als Vorbilder gewesen und an vielen Stellen vielleicht auch noch. Das muss mit einkalkuliert sein, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, für alles gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, wir haben es bis hierhin versucht, das läuft nicht, hier ziehen wir jetzt den Schlussstrich.
Vielleicht ist es sogar besser, die Idee vorher so zu durchdenken, dass man nicht, wenn man schon auf halbem Wege ist, den Weg wieder zurückgehen muss. Aber ja, so ungefähr ist das. Genau.
Vielleicht kannst du uns am Schluss noch eine Scheitergeschichte erzählen, die, wie ich finde, ganz unterhaltsam klingt. Du bist auch vor einem Millionenpublikum gescheitert, weil du nämlich nicht singen kannst, es aber trotzdem in der Tonight Show von Jimmy Fallon versucht hast. Wie kam es dazu?
Ach, ich bin großer New York-Fan. Ich fliege zweimal im Jahr nach New York, um mich dort zu inspirieren. Und jetzt können wieder die ganzen Flugschämer um die Ecke kommen. Aber ich glaube, wer nicht reist, ist auch nicht tolerant und hat auch weniger Möglichkeiten, sich zu bilden. Also New York ist für mich jedes Mal eine Weltreise. Und nun bin ich ja sehr medieninteressiert. Und mein großer Wunsch ist es seit vielen, vielen Jahren schon, Zuschauerkarten für Jimmy Fallon zu kriegen.
Sind schwierig zu bekommen.
Sie sind gar nicht zu bekommen. Also sie verlosen immer mal Karten über Twitter und dann sind da gleich Hunderttausende von Leuten, die diese Karten gewinnen wollen. Also Jimmy Fallon ist immer ausverkauft, man kommt da nicht ran. Und ich bin da, wo NBC in New York ist, am Rockefeller Center, an dem berühmten, wurde gedreht. Und ich gucke immer, was für Filme gedreht werden. Da hängen dann immer so bunte Zettel und ich stand dann da und habe mir das angeguckt, was da gedreht wird und habe gesehen, dass Jimmy Fallon dort einen Einspielfilm dreht. Und dann habe ich mit dem Aufnahmeleiter gesprochen und gesagt, sag mal, du hast doch bestimmt noch eine Karte für mich, für die Show. Und also Deutsche üben eine große Faszination auf für Leute im Medienbereich. Also so habe ich auch Leute schon von der New York Times kennengelernt und von vielen anderen Produktionen. Die wollen immer wissen, wie ist es denn in Europa, wie macht ihr das denn und so weiter. Nun bin ich ja selber auch Schauspielagent lange Jahre gewesen und kenne mich so ein bisschen da aus und dann gibt es immer einen schönen Austausch. Und so kamen wir halt auch ins Gespräch. Und dann sagte er, ich glaube, ich weiß, wie du eine Karte kriegen könntest. Ich muss mal kurz mit unserer Regisseurin sprechen. Und sie haben einen Einspielfilm gedreht, wo vorzugsweise Amerikanerinnen und Amerikaner Lieder gesungen haben. Und den Hintergrund der ganzen Geschichte kannte ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben alle irgendwelche komischen Kostüme angehabt. Und ehe ich mich versah, war ich auf dem Set, also wurde hinter die Absperrung gebracht und habe mir ein Dirndl angezogen, was im Grunde ja nur eine so ein Kostüm war, wo man so vorne reinschlupfen konnte. Und ich musste Somewhere Over the Rainbow singen. Die fragten mich, Die fragten mich, ob ich dieses Lied kenne. Ich sage, ja, das sagt mir was. Und dann sagten die, ja, dann kannst du es ja singen. Man muss dazu wissen, in Amerika ist dieses Lied quasi Volksgut. Und die sagten so, das kannst du auswendig singen, oder? Ich so, nee, weil ehrlicherweise hatte ich eher die Version von Marusha noch im Kopf, die in den 90ern eine Techno-Version davon rausgebracht hat. Dann haben sie mir so Texttafeln geschrieben auf der Pappe. Und dann habe ich auch 2-3 Mal meinen Anschluss verpasst oder den Einsatz. Aber irgendwie waren alle total amüsiert, weil ich sah richtig scheiße aus. Und es war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Jetzt war es aber so, dass ich bei der Sendung, wo dieses Ding ausgestrahlt wurde, selber nicht sein konnte, weil ich Karten hatte für die Met. Und da wollte ich jetzt auch nicht drauf verzichten. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kann ich mir nicht eine andere Sendung angucken? Und dann habe ich mir eine andere Sendung angeguckt. Und ich bekam, als ich in der Metropolitan Opera saß, auf einmal ganz viele WhatsAppen und Nachrichten von New Yorker Freunden, unter anderem von dem Mann einer sehr berühmten Schauspielerin, der mir schrieb, hey, meine Frau will die ganze Zeit zu Jimmy Fallon. Bist du derjenige, der gleich nach Robert De Niro auftritt? Und so war es. Also Robert De Niro war auch in der Sendung. Und ja, es war ein bisschen Ruhm für mehr als 15 Sekunden, aber 15 Minuten waren es dann auch nicht.
Erzählt Lars Meyer, er ist Künstlermanager und Kommunikationsexperte aus Hamburg. Er selber weiß, dass 2 von 3 Ideen floppen, aber wenn die dritte gut wird, ist das gar nicht so schlimm. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Ahoi.
Lars Meyer kalkuliert mittlerweile immer ein, dass Ideen und Projekte auch floppen können. Das hilft ihm zu wissen, wie weit er gehen kann, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es soll. Die Pleite mit Mitte 20 war nicht nur deshalb für ihn eine wichtige Erfahrung. Sie hat ihm auch geholfen, angstfreier bei seinen Unternehmungen zu sein. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie Lars Meyer heute arbeitet, dann hört rein in die Brand 1-Folge mit ihm. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche ist Janine May zu Gast. Sie hat übers Scheitern ihren Traumberuf gefunden. Die ganze Geschichte hört ihr nächsten Mittwoch hier im Flopcast. Folgt oder abonniert diesen Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens. Dann landet die neue Folge immer direkt in eurem Feed. Unterstützung für diese Folge kam von Stefan Ziegert. Florian Drexler hat die Episode produziert. Ich bin Anja Bolle. Tschüss und bis nächste Woche.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.